das Parteigerangel, wie es zum Beispiel bei der Wahl des Intendanten im Norddeutschen Rundfunk vorkam, nicht zu vermeiden.
Wer entscheidet über die Einstellung von Korrespondenten? Nach welchen Prinzipien werden sie ausgewählt und wer bürgt für die Objektivität ihrer Berichte?
Inwieweit ist der Rundfunk auf die Werbung angewiesen?
Wortwechsel. Schüler befragen Prominente. Heute mit Professor Dr. Hans Bausch, Intendant des Süddeutschen Rundfunks und Vorsitzender der ARD. Die Fragen stellen Schüler des Reuchlin-Gymnasiums Pforzheim.
Nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie denn das Programm aus oder Sie stellen es zusammen?
Wir müssen ja unterscheiden zwischen Hörfunk und Fernsehen. Beim Hörfunk sind die einzelnen Rundfunkanstalten autonom und gestalten in der Regel drei Programme, die wieder in sich abgestuft sind. Man versucht also, jedem Programm seinen besonderen Charakter zu geben. Beim Süddeutschen Rundfunk beispielsweise ist das erste Hörfunkprogramm ein populäres Programm. Ein Programm, bei dem man davon ausgehen kann, dass es von den Mehrheiten gehört wird. Es mischt Information und Unterhaltung vornehmlich. Die Information kommt immer zur vollen Stunde in den Nachrichten und dann gibt es etwa um 12:30 oder abends um 7 den Halbstundenblock an ausführlicherer Information. Das zweite, auf UKW ausgestrahlte Hörfunkprogramm ist ein ausgesprochenes anspruchsvolles Programm, das starke kulturelle Elemente enthält, sowohl im Wort als auch in der Musik. Aber man muss wissen, es wendet sich an eine Minderheit. Dieses zweite Programm bringt zum Teil zu versetzten Zeiten Informationen. Und das dritte Programm, das Sie wahrscheinlich kennen, wendet sich vor allem auch an die jüngere Generation und besorgt etwa in den Abendstunden Spezialservices, wie zum Beispiel die Gastarbeitersendungen. Beim Fernsehprogramm ist die Einteilung anders, denn wir haben wir das erste Programm als Gemeinschaftsveranstaltung aller Landesrundfunkanstalten in der ARD. Dann haben wir ein zentrales Programm, das zweite Programm. Und zwischen dem ersten und zweiten Programm wird jeweils für eine bestimmte Zeitdauer, etwa für ein Jahr, ein Koordinierungsschema ausgehandelt, sodass immer inhaltlich verschiedene Sendungen angeboten werden. Dazu kommt drittens das dritte Programm. Es gibt 5 dritte Programme in der Bundesrepublik, in der wiederum Fernsehsendungen für Minderheiten angeboten werden und solche Sendungen, die nur regionalen Charakter haben. Wenn man also nun ein Programm zusammenstellt, versucht man alle Elemente der Information, der Unterhaltung und der Belehrung in eine gewisse Ordnung und in ein gewisses Verhältnis zu bringen. Man berücksichtigt dabei die Lebensgewohnheiten der Bevölkerung, die man inzwischen ausführlich studiert hat und kennt, und versucht nun, das Programmangebot so kontrastierend wie möglich zu machen, sodass aus der Fülle des Angebotenen, wenn jemand sich darum bemüht, der Hörer oder Zuschauer sich immer die Sendung aussuchen kann, die seinem Bedürfnis, seinem Bildungsgrad, seinem Geschmack oder seiner Stimmung entspricht. Das also als grobe Antwort.
Mich würde mal interessieren, ob die einzelnen Sender wie Süddeutsche Rundfunk und Südwestfunk, ob die sich untereinander absprechen.
Diese Landesrundfunkanstalten, davon gibt es 9 in der Bundesrepublik. Da gibt es 2 Bundesanstalten, die Deutsche Welle und den Deutschlandfunk. Und dann gibt es das zweite Deutsche Fernsehen als einzige zentrale Organisation. Sprechen sich natürlich in allen wichtigen rundfunkpolitischen Fragen ab, obwohl sie auf vielen Gebieten auch Konkurrenten sind. Sie müssen gemeinsam handeln, zum Beispiel in ihrem Verhältnis zu allen Organisationen, die dem Rundfunk als Partner gegenüberstehen. Da gibt es vielfältige rechtliche Beziehungen, etwa urheberrechtliche Beziehungen, zur Schallplattenindustrie und so ähnlich. Und dann gibt es sehr viele Beziehungen zum Staat. Auch hier müssen die Rundfunkanstalten versuchen, gemeinsam mit dem Staat Verträge, etwa über Gebühreneinzug und derlei Dinge zu schließen. In den Hörfunkprogrammen sprechen sie sich in der Regel sehr, sehr wenig ab, obwohl es eine weitgehende Zusammenarbeit gibt. Und im Fernsehprogramm ist die Zusammenarbeit viel enger, weil man hier ja ein Gemeinschaftsprogramm zusammen macht, alle Landesrundfunkanstalten, und weil man dieses mit dem ZDF koordiniert. Es gibt also vielfältige Absprachen, die schon deswegen und vor allem deswegen möglich sind, weil alle Anstalten in der Bundesrepublik öffentlich-rechtlich organisiert sind. Sie sind also alle gemeinnützig. Das wäre sofort anders, wenn wir ein Rundfunksystem hätten, das kommerziell betrieben wird, oder wenn wir, um das englische Beispiel zu nehmen, neben der öffentlich-rechtlich organisierten BBC so etwas hätten wie die kommerziell betriebene IBA, die Independent Broadcasting Authority in England, wo also ein öffentlich-rechtlich organisiertes, gemeinnütziges, aus Gebühren bezahltes Fernsehen einem kommerziellen System gegenübersteht, das von der Werbung lebt. Da ist die Konkurrenz natürlich hart und da gibt es wenig Gemeinsamkeiten.
Besteht nicht die Gefahr bei der Konzentration der politischen Vertreter im Rundfunkrat, dass der Rundfunk politisiert wird? Ich denke da zum Beispiel an die Intendantenwahl. Ist das Parteigerangel, wie es zum Beispiel bei der Wahl des Intendanten im Norddeutschen Rundfunk vorkam, nicht zu vermeiden?
Das hängt davon ab, wie die Gesetze sind. Nach 1945 wurde der Rundfunk in der Bundesrepublik völlig neu aufgebaut und er wurde föderalistisch aufgebaut. Er wurde aufgebaut in einer Zeit, als es noch gar keine Bundesrepublik gab. Und bei diesen Gesetzen, die die Grundlage bilden für die einzelnen Rundfunkanstalten, ist man sehr verschieden vorgegangen. Beim Gesetz etwa für den Süddeutschen Rundfunk sind die Vertreter der Parteien eine absolute Minderheit, während die Vertreter der gesellschaftlich relevanten Institutionen die Mehrheit bilden. Das sind Vertreter der Kirchen, der Sportverbände, der Universitäten, der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern und solcher Organisationen des DGB und so fort. Deswegen gibt es beim Süddeutschen Rundfunk und beim Bayerischen Rundfunk in ähnlicher Weise und beim Hessischen Rundfunk kein solches Parteiengerangel wie bei den später gegründeten Landesrundfunkanstalten, nämlich beim Westdeutschen Rundfunk und beim Norddeutschen Rundfunk. Beim Norddeutschen Rundfunk, der die Gebiete Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein umfasst, bestimmen die Landtage die Vertreter für den Rundfunkrat nach dem Proporz. Und da besteht in der Tat immer die große Gefahr, dass die gegenwärtige parteipolitische Konstellation in einem Land sich automatisch auf die Gremien des Rundfunks überträgt. Das ist auch so im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und der Rundfunk gerät in der Tat bei solchen Gesetzen in eine viel, viel größere Abhängigkeit von den politischen Kräften als etwa bei den Gesetzen der Süddeutschen Rundfunkanstalten. Vermeiden könnte man das, wenn man die Gesetze ändert. Aber dazu müsste man die Politiker überzeugen, dass der Rundfunk eine Aufgabe erfüllt, wie das Bundesverfassungsgericht einmal gesagt hat, eine öffentliche Aufgabe in einem Bereich, in dem der Staat nicht tätig sein darf. Bis jetzt waren die Parteipolitiker in den Landtagen von Düsseldorf, von Hannover, Hamburg und Kiel nicht davon zu überzeugen. Und so sind sie die Gesetzgeber, die ihre Hand mehr oder weniger mit im Spiel haben wollen. Das führt dann zu dem Gerangel um wichtige Positionen beim Rundfunk, etwa bei der Intendantenwahl in Hamburg, wie Sie mit Recht bemerkt haben, und bei anderen wichtigen Personalentscheidungen. Bei uns kann das insofern nicht vorkommen, als, wie gesagt, die Rundfunkräte viel pluralistischer zusammengesetzt sind. Die Stelle des Intendanten wird öffentlich ausgeschrieben, dann wird in geheimer Wahl gewählt. Und natürlich gibt es auch Leute, die dieser oder jener Partei zuneigen, aber die Entscheidungen sind alle sehr sachlich. Ich beispielsweise bin jetzt schon 5-mal gewählt worden, immer für 4 Jahre, ohne dass es parteipolitische Polarisierungen gab, was man einfach bei den Wahlergebnissen ablesen kann, wenn man entweder einstimmig oder mit 2 oder 3 Gegenstimmen aus einem Gremium von 33 Leuten gewählt wird. Das Klima also, auch der parteipolitische Einfluss auf den Rundfunk, ist in den einzelnen deutschen Bundesländern sehr verschieden.
Warum liegen die Grundsatzentscheidungen über den Rundfunk, zum Beispiel die Gebührenerhöhung, nur bei der Exekutive des einzelnen Bundeslandes? Und warum haben Legislative oder sogar Kontrollorgane in solchen wichtigen Fragen kein Mitspracherecht?
Das ist auch eine Vorschrift der Rundfunkgesetze. Im Rundfunkgesetz für den Süddeutschen Rundfunk steht, die Rundfunkgebühr ist so und so hoch. Der Süddeutsche Rundfunk kann jederzeit unter Darlegung der Gründe eine Senkung oder eine Erhöhung der Gebühren vom Landtag verlangen. Nun, dieses Gesetz, wie die anderen, wurden also gemacht, als es die Bundesrepublik noch nicht gab. Und drum ist es theoretisch durchaus möglich, dass jeder Landtag eine Gebühr beschließt, die verschieden ist. So wie auch die Strompreise in den einzelnen Städten und Ländern verschieden sind. Und um das nun zu vermeiden, ist man bei der ersten Gebührenerhöhung im Jahre 1970, überhaupt in der ersten Gebührenerhöhung in der fast 50-jährigen Geschichte des Deutschen Rundfunks, darüber einig geworden, dass die Länder untereinander einen Staatsvertrag schließen. Und dieser Staatsvertrag gilt dann ändernd für jedes einzelne Landesgesetz. Und um einen solchen Staatsvertrag auszuhandeln, kann man natürlich nicht alle Landtage zusammensetzen. Also haben sich die Ministerpräsidenten zusammengesetzt, haben einen solchen Staatsvertrag entworfen und unterschrieben. Und dieser Staatsvertrag musste nun von allen Landtagen mit Mehrheit ratifiziert werden. Und erst mit der Zustimmung des letzten Landtags galt die Gebührenerhöhung als beschlossen. Ein zugegebenermaßen höchst kompliziertes Verfahren, weshalb man jetzt auch darüber nachdenkt, ob es nicht ein einfacheres und vernünftigeres Verfahren gibt. Denn wenn nur ein einziger Landtag Nein sagt, werden dem Rundfunk die höheren Gebühren verweigert. Also nicht die Exekutive ausschließlich bestimmt über die Höhe der Rundfunkgebühren. Das macht schon die Legislative in den einzelnen Ländern. Aber damit sie es gleichmäßig macht, bestimmen eben doch die Chefs der Exekutive, die Ministerpräsidenten, den Ton. Denn in einem Staatsvertrag, der einem Landtag vorgelegt wird, auch in vielen anderen Problemen, kann nichts mehr geändert werden. Da kann man nur noch Ja oder Nein sagen.
Wer finanziert den Rundfunk und wie viel Prozent seiner Ausgaben werden durch die allgemeine Rundfunkgebühr gedeckt?
Der Rundfunk wird finanziert, das ist bei den einzelnen Anstalten ein bisschen verschieden, aber man kann es im Schnitt sagen, zu etwa 80% aus den Einnahmen aus den Rundfunkgebühren und zu etwa 20% aus den Einnahmen aus der Werbung.
Inwieweit ist der Rundfunk auf die Werbung, was die Finanzierung betrifft, angewiesen?
Wenn die Werbung im Rundfunk nicht vorhanden wäre, müssten die Gebühren um etwa 30% erhöht werden. Und insofern ist der Rundfunk auf die Einnahmen aus der Reklame angewiesen. Der große Vorteil im Vergleich zu einem kommerziellen System ist der, dass die Werbung kanalisiert ist, dass sie auf bestimmte Zeiten beschränkt ist und dass sie vom Programm völlig unabhängig ist. Bei uns ist ein Kompromiss gefunden, den ich nicht für schlecht halte, wenn man sagt, im Fernsehen nur 20 Minuten Werbespots werktäglich und nicht nach 20 Uhr. Eine weitere Finanzierung des Rundfunks über Einnahmen aus der Werbung ist gefährlich, weil der Rundfunk da natürlich zum Teil, wenn das ein Übergewicht bekommt, in die Gefahr gerät, von der Werbung abhängig zu werden und weil er dann natürlich auch jeder Konjunkturschwankung ausgesetzt ist. Solange 20% oder 25% der Einnahmen des Rundfunks aus der Werbung kommen, ist das nicht so schlimm. Wenn aber etwa 50% überschritten würden, wäre der öffentlich-rechtliche Charakter der Rundfunkanstalten sicherlich in Frage gestellt. Die Misere besteht jetzt eben darin, dass diese Rundfunkgebühr politisch festgesetzt wird, wie ich eingangs erklärt habe, von den Landtagen. Und dass bei ihrem letzten Beschluss zum 1. Januar dieses Jahres die Ministerpräsidenten die Landtage gesagt haben, diese Gebühr muss 4 Jahre lang halten. Und die steigenden Kosten bringen jetzt den Rundfunk im übernächsten Jahr spätestens in große finanzielle Schwierigkeiten, weil, wie schon vorher ausgerechnet worden war, diese Erhöhung, die das letzte Mal stattgefunden hat, für 4 Jahre eben nicht ausreicht. Und jetzt wird also bald wieder ein heftiges Gerangel mit den Politikern beginnen, damit man ihnen beweisen kann, wir müssen, wenn wir den gegenwärtigen Standard aufrechterhalten wollen, schon früher als zum 1. Januar 1978 eine Erhöhung der Gebühr haben. Ob das dann gelingt, ist eine andere Frage. Gelingt es nicht, müssen die Leistungen abgebaut werden. Denn auch der Rundfunk muss Einnahmen und Ausgaben ausgleichen.
Wer entscheidet über die Einstellung von Korrespondenten? Nach welchen Prinzipien werden sie ausgewählt und wer bürgt für die Objektivität ihrer Berichte?
Jeder, der beim Rundfunk eingestellt wird, wird nicht von einem einzelnen Mann eingestellt, sondern es besorgen ganze Redaktionen. Das letzte Wort spricht natürlich der Intendant. Denn er ist nach dem Gesetz allein für das Programm und die gesamte Geschäftsführung einer Rundfunkanstalt verantwortlich und er wird wiederum kontrolliert vom Rundfunkrat und in geschäftlichen Dingen vom Verwaltungsrat, also quasi parlamentarischen Gremien. Wenn nun ein neuer Auslandskorrespondent etwa benötigt wird, dann ist das allgemein bekannt und wer sich dafür interessiert, bewirbt sich. Das sind oft Journalisten, die schon in den Heimatredaktionen gearbeitet haben. Und hier wird nun nach Qualifikation und Umständen entschieden, etwa ob er gesund ist, je nachdem wohin es geht, so wie jede andere Personalentscheidung getroffen wird. Nun, Sie fragen, wer kontrolliert, ob er objektiv berichtet. Das Wort Objektivität im Journalismus ist immer nur ein Ziel und ein Grenzwert. Es wird nie einem Journalisten gelingen, im vollen Wortsinn objektiv berichten zu können. Ins Ausland wird natürlich nur ein Mann geschickt, von dem man aus jahrelanger Erfahrung weiß, dass er in der Lage ist, objektiv zu berichten. So objektiv, wie es eben die Informationsmöglichkeiten erlauben. Aus einem Lande wie Amerika objektiv zu berichten, ist eine ganz andere Sache und einfachere Sache, weil alle Nachrichtenquellen frei sind, als etwa aus Ägypten, wo die Zensur besteht und wo man darauf sehen muss, dass man bei jeder Äußerung, die man macht, nicht wieder eine Rückkopplung bekommt und den nächsten Tag ausgewiesen wird. Darum muss man immer sehr genau darauf hören, wie ein Korrespondent formuliert. Wenn er beispielsweise sagt, die Araber sind der Meinung, dann gibt er nun bestimmt nicht seine eigene Meinung wieder, sondern versucht dem Zuschauer die verschiedenen Standpunkte klar zu machen. Und er muss sich seines eigenen Urteils in einem stärkeren Maße enthalten, wenn er Korrespondent etwa im arabischen Raum ist, als wenn er in einem Lande wie Amerika oder aus einem Lande wie Amerika berichtet.
Welche Qualifikation muss ein Rundfunksprecher mit sich bringen, um beim Rundfunk überhaupt anzukommen?
Nicht wahr? Sie müssen jetzt unterscheiden unter den einzelnen Rundfunkberufen. Also ein Sprecher ist nur ein Mann, der vorträgt und verliest, was andere geschrieben haben. Der Mann hat in der Regel eine Ausbildung wie ein Schauspieler. Wenn es dann um Reporter, um Redakteure, um Autoren und sonstige Mitarbeiter geht, dann haben die eine gleiche Ausbildung wie Journalisten. Und das Problem der Journalistenausbildung ist ein noch nicht gelöstes Problem in der Bundesrepublik. Auf der einen Seite ist dieser Beruf ein freier Begabungsberuf. Man kann ihn also nicht mit Staatsexamen genauso wenig wie künstlerische Tätigkeiten festnageln. Auf der anderen Seite sind die Anforderungen, die an diesen Beruf gestellt werden, immer stärker geworden. Außerdem ist es so ungemein differenziert. Es ist eben etwas ganz anderes, ob man Wissenschaftsredakteur ist oder ob man die Nebenstelle einer Lokalredaktion leitet, ob man Wirtschaftsredakteur ist oder ob man Sportredakteur ist. Das sind Leute, die bei ganz verschiedenen Vorbildungen sich einfach im Laufe der Zeit praktisch in ihrem Beruf qualifiziert haben. Aber was die reinen Sprecher betrifft, kommen die gewöhnlich aus der künstlerischen Ausbildung.
Sind die Kosten der Landesstudios, der Leistung, die sie erbringen, angemessen?
Wenn man den billigsten Rundfunk machen möchte, den man könnte, dann könnte man auf Landesstudios völlig verzichten. Dann könnte man auch auf die Vielfalt der einzelnen Rundfunkanstalten verzichten und könnte so etwas einrichten, wie es etwa im Dritten Reich war, eine große Reichsrundfunkgesellschaft, die zentral die Nachrichten macht. Das ist die billigste Lösung, aber auch die gefährlichste. Nicht wahr? Denn wer immer dieses Instrument dann in die Hand bekäme, hätte ein ungeheures, machtvolles, publizistisches Instrument zur Verfügung. Und gerade weil wir das während des Dritten Reiches erlebt haben, ist man nach dem Kriege aus der Erfahrung die anderen Wege gegangen. Nämlich den anderen Weg, den Rundfunk föderalistisch aufzubauen und den Rundfunk unabhängig vom Staate aufzubauen. Das ist eine Lehre, die man aus der Geschichte gezogen hat.
Die Kontrollorgane aus der Gesellschaft könnten ja bei einer Zentralverwaltung des Rundfunks dennoch bestehen bleiben.
Sicherlich, aber diese Kontrollorgane könnten mal so zusammengesetzt sein, dass eben die Einseitigkeit sehr, sehr groß wird. So hat man bei mehreren Nachrichtenquellen immer noch eine größere Gewähr, dass nicht alles über einen Kamm geschoren wird. Ich will ein Beispiel sagen. Als 1961 das ZDF gegründet wurde, gab es Leute, die sagten, also das kostet ja alles schrecklich viel Geld, wer soll das bezahlen? Jetzt machen wir eine gemeinsame Gesellschaft von ARD und ZDF und die macht die Tagesschau. Und die kommt dann um 7 im ZDF, um 8 in der ARD, um 9 wieder im ZDF und um 10 wieder in der ARD. Und ich habe damals leidenschaftlich dagegen gekämpft. Und glücklicherweise ist auch durchgesetzt, dass das nicht so gekommen ist. Denn ich finde, in einem Land mit mehr als 60 Millionen Einwohnern sollte man sich für ein so mächtiges Instrument wie das Fernsehen wenigstens zwei voneinander unabhängige Nachrichtenquellen leisten können. Zwei ist das Minimum, um überhaupt noch eine Kontrolle zu haben. Sie sehen sie auch bei der Entwicklung der Zeitungen. In all den Städten, in denen es nur noch eine Lokalzeitung gibt, also ein Lokalmonopol, ist die Gefahr größer, dass einseitig berichtet wird, als da, wo zwei konkurrierende Zeitungen sind. Nun, inzwischen kann man diese Aussage auch nicht mehr absolut so stehen lassen, denn da, wo es nur noch eine Zeitung gibt, bemüht man sich, Vielfalt in der Zeitung zu schaffen. Aber der Missbrauch ist nicht ausgeschlossen. Und darum glaube ich eben, zwei im Fernsehen, zwei voneinander unabhängige große Nachrichtenquellen sind wichtig. Und im Hörfunk, wo das nicht so teuer ist, sollte man sich die publizistische Vielfalt eigentlich auch leisten können. Wenn irgendwo eine Zeitung eingeht, weint alles und sagt schon wieder, büßen wir etwas ein an publizistischer Vielfalt. Und für das Radio und für das Fernsehen sollte das zumindest auch gelten, weil die unmittelbare Wirkung dieser Publikationsinstrumente im Ernstfall viel stärker und unmittelbarer und aktueller ist als bei der Zeitung.
Man kann hier in diesem Raum Pforzheim ungefähr 10 deutsche Rundfunkanstalten und ihre Sendung hören. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Nun, wenn Sie sagen, Sie können 10 Programme hören, dann hören Sie natürlich noch nicht 10 Rundfunkanstalten. Der Süddeutsche Rundfunk macht 3, der Südwestfunk macht 3. Sie können vielleicht noch hören, französische Sender, Schweizer Sender. Sie kriegen vielleicht noch Bayern rein. Hessen kriegen Sie auch noch rein, ja. Das hängt natürlich davon ab, wie ich den Rundfunk organisiere. Natürlich könnte ich ihn billiger machen. Aber da man sich entschlossen hat, nach 1945 ihn föderalistisch aufzubauen, ist mit der fatalen Ausnahme Baden-Württembergs in der Regel eine Rundfunkanstalt identisch mit einem Land, mit einem Bundesland. Und sehen Sie, wenn Sie sehen, wie viel Einwohner die Schweiz hat und wie viel Einwohner Österreich hat, da kann man also sagen, Baden-Württemberg ist größer als Österreich, Schweiz, Holland, Belgien, Norwegen, Schweden. Und die leisten sich alle ein großes Rundfunksystem mit mehreren Programmen und Fernsehen dazu. Wie gesagt, das ist eine Frage der Bewertung, welches Gewicht man dem Rundfunk in der Infrastruktur der Gesellschaft gibt. Und dieselbe Frage kann man natürlich wiederholen bei vielen anderen Einrichtungen, etwa den Theatern. Es ist immer die Frage, was leistet sich die Gesellschaft an solchen Einrichtungen? Dass das alles viel, viel billiger geht, da ist gar kein Zweifel.
Nach welchen Gesichtspunkten ermitteln Sie denn oder auf welche Weise ermitteln Sie denn das Interesse der Bevölkerung an Ihren einzelnen Programmen und Sendungen?
Im Fernsehen haben wir eine kontinuierliche Zuschauerforschung. Wir wissen also von jeder Sendung, wie viel Prozent der Bevölkerung das erste, zweite oder dritte Programm eingestellt hatten. Mehr können wir allerdings nicht messen. Wenn die Leute ihr Gerät einstellen und das Programm nicht anschauen, nur der Hund schaut zu, dann fallen wir darauf rein. Und im Hörfunk haben wir keine solche kontinuierliche Forschung, weil das viel zu teuer wäre. Da machen wir 2 oder 3 Mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst oder im Winter, sogenannte Stichtagebefragungen. Das geht alles mit Mitteln der Demoskopie. Und da haben sich im Laufe der letzten Jahre Instrumentarien herausgebildet, die relativ zuverlässige Annäherungswerte geben. Das ist die quantitative Zuschauerforschung. Daneben machen wir eine qualitative Zuschauerforschung, die in ihrem Wert ein bisschen umstrittener ist. Wenn man also eine Skala macht von -10 bis +10 und die Zuschauer nun beurteilen lässt, wie sie eine Sendung bewerten, da hat natürlich jeder im Hinterkopf ein anderes Kriterium. Vor allem kann man das nicht gewichten und kann dann sagen, es gibt einen Mittelwert. Diese Sendung war +3 und diese war -2, wie es sehr viele Programmillustrierte getan haben. Denn wenn 50% -10 sagen und 50% +10, ist der Mittelwert 0 und sagt überhaupt nichts aus, wie die Sendung angekommen ist. Hier gibt es in der Sozialforschung noch große Probleme. Noch nirgendwo in der Welt ist es gelungen, absolut sichere Zahlen, Einstellungsmessungen zu erzielen. Aber neben den Untersuchungen über die Lebensgewohnheiten der Bevölkerung und den Ergebnissen der quantitativen Beteiligung und den qualitativen Daten, die wir haben, können wir schon ziemlich sicher voraussagen, wie viel Prozent der Bevölkerung eine Fernsehsendung sehen werden und wie sie in etwa beurteilt wird. Das hängt natürlich auch immer vom Programmumfeld ab und vom Wetter und vielen anderen Faktoren. Und da gibt es auch viele Leute, die schreiben einem, nicht? Oder am Ende des Jahres schreiben sie einen Brief, wir haben das ganze Jahr gehört, war fabelhaft, bitte weitermachen. Den sichersten Test kriegen wir, wenn wir eine Sendung abschaffen wollen. Dann kommen die Proteste und dann wissen wir, wie die Sendung genutzt wird.
Sie haben vorhin gesagt, dass sich die einzelnen Sender und auch also untereinander absprechen. Woran liegt es aber dann, dass sowohl bei den Programmen wie auch bei den Sendern immer zur gleichen Zeit Musik kommt oder Sport? Es wird immer zur gleichen Zeit gesendet.
Naja, beim Sport muss man sich natürlich nach den Ereignissen richten. Und soweit sind wir also doch fast waren wir bei den Olympischen Spielen so weit, dass das Programm danach aufgestellt wurde, wie es gut ins Programm passt. Also das Sportprogramm wurde so organisiert, dass die wichtigsten Endausscheidungen zu Sendezeiten stattfanden, von denen man wusste, dass dann die meisten Zuschauer da sind. Aber im Allgemeinen richten sich natürlich die Sportveranstaltungen nach den Freizeitgewohnheiten derer, die Sport treiben. Und wenn man dann aktuell sein will, wenn man gar live überträgt, dann muss man natürlich Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag die Sendungen übertragen. Ein Spiel, das am Samstag stattfindet und am nächsten Mittwoch übertragen wird, ist natürlich vom Medium her völlig reizlos. Und Musik, hier muss man natürlich unterscheiden zwischen den einzelnen Arten von Musik. In der Regel haben die Leute ja ein Programm eingestellt, hören es und nehmen das Angebot entgegen. Musik in einem Magazin ist etwas ganz anderes als Musik in einem eigenen Konzertprogramm. Aber hier ist die Vielfalt, glaube ich, so groß, dass jeder schon aussuchen kann. Und im Fernsehen gibt es natürlich auch sehr viele Beschwerden über die mangelnde Kontrastierung zwischen dem ersten und dem zweiten Programm. Die kommt aber meist daher, dass die Leute sich ärgern, wenn zwei gute Sendungen zur gleichen Zeit kommen und sie wollen beide sehen, obwohl sie völlig verschieden sind, dann schimpfen sie und sagen, was ist das wieder für ein Kontrastprogramm? Ich kannte mal einen Fußballfan, der aber zugleich ein begeisterter Orgelspieler war. Und nun kam im ersten Programm ein Fußballspiel, im zweiten ein Orgelkonzert mit Bach. Und er sagte, so eine Schweinerei und das nennt ihr Kontrast. Darf ich vielleicht ein abschließendes Wort sagen? In den Medien, bei den Zeitungen, bei Hörfunk und Fernsehen arbeiten auch nur Menschen. Und deswegen sollten Sie bei Ihrer Kritik, die zweifellos in vielen Fällen berechtigt ist, daran denken, dass diese Instrumente von Menschen betrieben werden. Dass sie so möglichst organisiert sein sollen, dass sie eine Vielfalt von Meinungen und von Darbietungen bieten können und dass dieses Instrument so frei wie möglich für die Gesellschaft erhalten werden soll, wie es möglich ist. Denn in dem Augenblick, wo es in die Macht irgendeiner großen Interessengruppe, einer Partei oder einer parteipolitischen Konstellation gerät oder gar in die Hand einer Regierung, muss es seine Glaubwürdigkeit verlieren. Denken Sie also, wenn Sie diese Instrumente nutzen, daran, und der beste Weg, mit den Programmen zufrieden sein, besteht darin, sich aus dem großen Angebot das auszuwählen, was einem selber gefällt und vielleicht auch einmal abzustellen und etwas anderes zu tun.
Sie hörten Hans Bausch aus der Sendung Wortwechsel im Oktober 1974.